ich halte es für absurd zu sagen, aus meiner persönlichen Präferenz heraus sollten alle anderen genauso denken wie ich und der Meinung sein, mit 69 in Rente gehen ist richtig, weil ich gerne mit 69 in Rente gehen würde.
Der Anteil der Mittel des Bundeshaushalts, der als Zuschuss in die Rentenversicherung geht, der wird Mitte der 2040er Jahre so hoch sein, dass absehbar ist, dass man das nicht durchhalten kann.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Die Debatte um die deutsche Asylpolitik hat die Parteien im Bundestag weiter polarisiert. Sie überschattet den Wirtschaftswahlkampf und drängt Sachpolitik in den Hintergrund. Umso genauer wollen wir heute nochmal hinschauen, welche ökonomischen Forderungen die Parteien eigentlich stellen. In Teil 1 unserer Analyse des Wirtschaftswahlkampfs haben wir vor 2 Wochen bereits über die Schuldenbremse und mögliche oder vielmehr unmögliche Steuerreformen gesprochen. Heute hört ihr Teil 2 meines Gesprächs mit Christian Bayer von der Uni Bonn und Felix Bierbrauer von der Uni Köln. Wir beleuchten, wie es eigentlich sein kann, dass weiterhin niemand weitreichende Vorschläge für die Zukunft des gesetzlichen Rentensystems einbringt, was eigentlich die Umstellung von Hartz IV zum Bürgergeld gebracht hat und mit welchen Wirtschaftsreformen wir denn nun realistisch rechnen können. Weiter geht's. Bürgergeldbeziehenden bleibt von einem zuverdienten Euro so gut wie nichts, da dieser in vielen Fällen vollständig von den Sozialleistungen abgezogen wird. Der Arbeitsanreiz ist dann entsprechend gering. Beziehungsweise das ist ja eben auch das, was gerade rege diskutiert wird. Jetzt hatten wir ja in dieser Legislaturperiode die Einführung des Bürgergelds, das Hartz IV abgelöst hat. Was hat das denn in dieser Hinsicht ökonomisch verändert? Also hat das irgendwas gebracht?
Die Einführung des Bürgergelds, das war im Wesentlichen eine Umetikettierung. Das hieß vorher Hartz IV oder Arbeitslosengeld II. Und das war durch die Hartz-Reform in den 2000er Jahren ein Begriff, der als Belastung empfunden wurde, insbesondere von der SPD. Und im Wesentlichen war das, dass man jetzt einen anderen Begriff dafür verwendet hat und vom Bürgergeld spricht. Was damit einhergeht, ist, glaube ich, so ein sozialdemokratisches Anliegen zu sagen, jemand, der auf Sozialleistungen angewiesen ist, der hat auch einen legitimen Anspruch, der tritt dem System nicht als Bittsteller oder Almosenempfänger gegenüber. Und das ist von dem ganzen Tenor deutlich anders als die Art und Weise, wie die CDU zum Beispiel über das Transfersystem spricht und ja auch genau aus dem Grund den Begriff Bürgergeld wieder einkassieren will und stattdessen dieses Prinzip vom Fördern und Fordern in den Mittelpunkt rücken will. Wenn man sich anschaut, was die Einführung des Bürgergelds, da gab es ein paar kleine Anpassungen im System, aber das hat nicht wirklich systematisch was verändert. Es hat insbesondere nichts verändert an dem, was du gerade angesprochen hast, Caroline, die extrem hohen Transferentzugsraten. Also wir haben uns das sowohl in der Grundlagenforschung als auch dann in der Anwendung der Grundlagenforschung auf das deutsche Steuer- und Transfersystem im letzten Jahr angeschaut. Und das ist unverändert so, dass das Zusammenspiel von dieser verschiedenen Transfers, also insbesondere Bürgergeld und Wohngeld, das führt dazu, dass die sogenannten Transferentzugsraten also zwischen 85% und 100% in ganz vielen Bereichen liegen. Also das heißt, jemand, der einen Euro dazu verdient, der hat in etwa 10 Cent, wenn es gut läuft, 10 Cent mehr in der Tasche. Und dadurch wird das Steuer- und Transfersystem ein Stück weit zu einer Armutsfalle. Ja, man hat im Prinzip kaum einen Anreiz, sich da rauszubewegen, weil das verfügbare Einkommen nicht in einer nennenswerten Art und Weise ansteigt. Und da hat die Einführung des Bürgergelds, da gab es ein paar kleine Anpassungen, aber das hat an dieser grundsätzlichen Problematik nichts verändert.
Ich finde es ja total spannend, weil du hast auch hier schon mal vorgerechnet, dass eine niedrigere Transferentzugsrate oder eben eine, die erst bei höheren Einkommen greift, eigentlich für alle gut wäre, beziehungsweise eine effiziente Anpassung im Steuersystem. Das heißt, alle würden profitieren, der Staat hätte mehr Einnahmen schlussendlich, weil mehr Menschen arbeiten, ein höherer Arbeitsanreiz da ist und die Geringverdienenden hätten mehr Geld. Und eigentlich ist es auch so, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege oder das falsch sehe, dass doch fast alle Parteien jetzt mit Ausnahme der AfD das eigentlich auch befürworten. Aus unterschiedlichen Gründen, sei heißt jetzt, dass man eher sagt, okay, wir müssen die Leute schneller und mehr in Arbeit bringen. Wir müssen vielleicht auf der anderen Seite auch härter sanktionieren. Oder wir brauchen eben eine bessere gesellschaftliche Umverteilung. Wir müssen Geringverdienende mehr unterstützen. Aber eigentlich sind sich alle einig, es ist schlecht, wenn die Transferentzugsraten so hoch sind und wir heute, ja, wie sie heute sind, in diesem niedrigen Bereich. Also woran scheitert das denn dann, das zu reformieren?
Also ich glaube, da ist zum Teil ein Problem liegt in der Wahrnehmung, politischen Rhetorik etc. Weil natürlich ein Absenken der normalen Transferentzugsraten, wenn man das so macht, führt dazu, dass eigentlich notwendigerweise mehr Leute Transferempfänger werden. Und dass es vielleicht gut wäre und auch Leute dann davon profitieren, Transferempfänger zu sein, tatsächlich, weil sie Transfers bekommen, ist in der öffentlichen Diskussion, glaube ich, ist das ein schwieriges Thema, weil diese Rhetorik natürlich eine ist, die durchaus verfängt zu sagen, wir müssen doch eigentlich ein System haben, wo man, Politikersprech, von der eigenen Hände Arbeit leben kann. Das heißt, die Idee, dass man die Zahl der Transferempfänger ausweitet, ist über die Allokation von Ressourcen an wen auch immer, ist so ein gefühliges Thema und ist ein fast soziologisches, würde ich sagen. Ich meine, dazu sind wir jetzt nicht unbedingt so stark sprechfähig. Da gibt es vielleicht andere Leute im Cluster, die dazu stärker sprechfähig wären. Aber ich glaube, diese Dinge spielen da durchaus rein. Was aber aus meiner Sicht nicht heißt, dass man das Thema nicht angehen kann. Aber man könnte das Thema eben umgekehrt angehen, indem man die Nicht-Transfers, die steuerlichen Belastungen, oder quasi steuerlichen Belastung, weil die Einkommensarmen zahlen ja keine Steuern oder unwesentlich Steuern, aber die zahlen Sozialbeiträge, da könnte man natürlich ran. Aber dann kommt man wieder in das Thema, dass wir ganz viele unterschiedliche Systeme haben und die sind alle nicht aus einem Guss. Also ich sehe durchaus den Punkt, den Charme darin zu sagen, wir wollen eigentlich eine große Reform und müssen das alles mal irgendwie vernünftig aus einem Guss machen, sodass wir auch die Grenzen anpassen, wo bestimmte Leistungen dazukommen und wie die auslaufen. Und die sind verschoben und passen nicht aufeinander und sind im Wohngeld anders als im Bürgergeld und für Kinder anders als für Erwachsene und so weiter und so fort. Aber ich glaube, an der Stelle ist von der Logik her eher was zu erwarten, dass man schaffen könnte, an die Sozialbeiträge zu gehen, wenn man hier so eine Art negative Einkommensteuer im Grunde genommen über die Sozialbeiträge schafft zu schaffen, um hier größere Arbeitsanreize in dem Bereich zu schaffen, die sich dann zum großen Teil selber finanzieren tatsächlich.
Würdest du das auch so unterschreiben, Felix? Also, dass das hauptsächlich diese soziologischen Gründe hat oder gibt es doch auch einen ökonomischen Hintergrund?
Ich habe die Erfahrung gemacht, die genau das bestätigt, was der Christian sagt. Also für mich war das eine aufregende Arbeit, weil wir hatten sozusagen im Mai das Grundlagenforschungspapier dazu draus und haben auf der Grundlage dann im November im Bundesarbeitsministerium ein Gutachten vorgelegt. Und dann waren auch noch alle Effekte so, wie sie in der Grundlagenforschung herauskamen, dass sie sein sollten, auch wenn wir das mit anderen Modellen nochmal geprüft haben. Und dann dachte ich ja, wir kommen jetzt mit einer Sache, die ist unwiderstehlich. Ja, also das heißt, wir reduzieren die Steuern, wir generieren Aufkommen, wir bringen Menschen in Beschäftigung, es kostet den Staat kein Geld, es ist ein Free Lunch, ja, wann hat man schon mal ein Free Lunch? Wir haben eine richtige Ineffizienz identifiziert in diesem System und wenn man diese Ineffizienz wegmacht, gibt es nur Gewinner und keine Verlierer. Und dann ist es tatsächlich so, dass man gemerkt hat, es gibt bei den Beamten, bei der politischen Führung gibt's Vorbehalte und Reserven und die kamen genau daher, dass man gesagt hat, naja, wenn man den Transferentzug verlangsamt, dann ist man am Ende in einem Bereich, wo man auch in der Mittelschicht Leute hat, die noch irgendwie noch im Transferentzug drin hängen, auch wenn das vielleicht dann keine großen Beträge mehr sind, weil wir sind ja in dem Bereich, wo man sie ausschleicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Argument, das in dem Zusammenhang gefallen ist. Es gibt auch dafür eine Lösung. Also das ist nämlich, dass man nicht nur eine Phase hat, in der man Transferentzugsraten senkt, sondern man braucht dann unter Umständen auch einen Bereich, in dem man Transferentzugsraten wieder erhöht. Also das ist die Geschichte des amerikanischen Earned Income Tax Credit. Das ist ein Element des Transfersystems. Das ist in den 70er Jahren in den USA eingeführt worden. Das hatte genau die gleiche Logik am Anfang. Also der Präsident Lyndon B. Johnson hat von einem War on Poverty gesprochen und davon, dass das Steuer- und Transfersystem mit seinen Transferentzugsraten eine Poverty Trap sei. Und was man dann gemacht hat, ist in einem bestimmten Einkommensbereich die Transferentzugsraten zu senken und sie aber dafür auch in einem anderen Bereich wieder zu erhöhen. Das heißt, man hat dann zusätzliche Arbeitsanreize in einem bestimmten Einkommensbereich geschaffen. Dann hat man das wieder ausgeschlichen und diejenigen, die dann davon nicht betroffen waren, die hatten die gleichen Anreize wie zuvor. Das, wenn man das machen will, erfordert das allerdings ein sehr geschicktes Tuning dieser Bereiche, in denen man Transferentzugsraten absenkt und der Bereiche, in denen man Transferentzugsraten wieder erhöht. Weil wenn man irgendwo den Bereich hat, wo man sie wieder erhöht, heißt das, man hat dort dann wieder eine verschärfte Progression, also Grenzsteuersätze, die sehr schnell mit dem Einkommen ansteigen. Und das muss man geschickt wählen. Also das sollte man nicht auch noch an der Stelle haben, wo man gerade anfängt, sozialversicherungspflichtig zu werden. Ja, weil dann schlagen auch noch dann kommen auch noch die Sozialbeiträge dazu. Aber im Prinzip wäre die Frage, wie können wir diese Bereiche geschickt wählen, wäre eine Antwort auf das Anliegen, dass man nicht die größere Teile der Bevölkerung in den Transfersystemen drin haben will. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir sind ja alle irgendwie Transferempfänger. Wir kriegen alle Kindergeld, wir kriegen alles Mögliche vom Staat. Man könnte auch auf dem Standpunkt stehen, wenn das die Effizienz des Systems verbessert, warum machen wir nicht den Transferentzug einfach langsamer? Aber wir haben das ja besprochen, das führt zu Vorbehalten.
Vorbehalte gibt es auch bei einem Thema, das mehr oder weniger ignoriert wird in den Wahlprogrammen, dem Thema Rente. Da ist es ja leider auch so, dass es eben nicht die eine Lösung gibt, von der alle profitieren. Die Babyboomer gehen die kommende oder spätestens die Legislaturperiode darauf in Rente und dann wird das gesetzliche Rentensystem, so wie es heute ist, nicht mehr funktionieren und immer mehr an seine Grenzen kommen, was ja seit Jahrzehnten prophezeit wird. Trotzdem gibt es weiterhin auch in diesen Wahlprogrammen keine großen Reformpläne. Die Beiträge, die Rentenhöhe, das Renteneintrittsalter von 67 Jahren, alles soll stabil bleiben. Obwohl schon bald nur noch 2 Beitragszahler auf einen Rentner kommen werden. In den 50er Jahren bei Einführung des Systems waren es 6. Wie konnte diese Verdrängungsstrategie ökonomisch überhaupt Jahrzehnte gut gehen?
Das ist sehr rheinisch. Ist noch immer gut hier, ja. Ich glaube, das ist durchaus dieser Punkt, den Felix am Anfang angesprochen hat, was Verschuldung angeht. Das sind halt nicht meine Probleme, sondern die Probleme der nächsten oder übernächsten oder überübernächsten Legislatur. Beziehungsweise man hat ja auch Reformen gemacht, aber interessanterweise eher aus sehr kurzfristigen fiskalischen Überlegungen. Die Rente mit 67, die eingeführt wurde, die massive Bekämpfung von Frühverrentungsanreizen in der ursprünglichen Hartz-Reform, indem man das Arbeitslosengeld ursprünglich für alle auf 12 Monate begrenzt hatte. Jetzt muss ich mich richtig erinnern, ich glaube, wir hatten eine Situation davor, wo die besonders Alten bis zu 36 Monate Arbeitslosengeld bekommen hatten. Und das war natürlich der Standardweg in die Frühverrentung. Und das hatte großen Erfolg. Die Zahl oder der Anteil der Beschäftigten zwischen 60 und 67, also wie hoch der Anteil ist in der Kohorte, die beschäftigt sind, ist dramatisch gewachsen über die letzten 25 Jahre. Also insofern die Dinge wirken und das hat durchaus beigetragen dazu, das System, was schon absehbar Anfang der 2000er ziemlich an der Wand war, jetzt nochmal 20 Jahre am Leben halten, ist zu stark formuliert, aber also das zu stabilisieren substanziell. Also grundsätzlich wirkt das. Das ist natürlich bei den Betroffenen nicht beliebt. Das andere Problem ist, dass die Debatte schief geführt wird, aus meiner Sicht. Nämlich, die Debatte wird darüber geführt, als müssten Politiker festlegen, mit welchem Lebensalter ich persönlich entscheiden solle, wann ich in Rente gehe oder nicht. Das natürlich hängt es daran, dass das System immer aufgehängt an dem Punkt, wo man in Rente geht. Aber das eigentliche Problem ist, das ist halt so ein langweiliges Problem, dass die Abschläge oder Zuschläge für früheres oder späteres in Rente gehen finanzmathematisch inkorrekt sind. Das heißt, so wie das System gestrickt ist, ist es immer eine Subventionierung von in Rente gehen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und da ist eigentlich das Problem. Und wenn man sich das klar macht, ist die Debatte halt eine, die im Grunde genommen schief ist. Weil die Frage, ich will aber nicht mit 67 erst in Rente gehen, heißt eigentlich zu sagen, nee, ich möchte subventioniert werden dafür, frühzeitig in früher als das in Rente zu gehen. Die Mehrkosten davon soll irgendwer anders tragen, aber nicht ich. Weil das ist die eigentliche Debatte hier. Weil was die Rente ja zunächst einmal ist, ist eine Versicherung dagegen, lange zu leben. Und das kann man als Versicherung natürlich eigentlich finanzmathematisch vernünftig berechnen, was da der faire Beitrag wäre, beziehungsweise was eine faire Rente wäre. Aber diese zentrale Frage ist, soll subventioniert werden, wenn Leute ab irgendeinem Zeitpunkt in Rente gehen oder nicht? Aus meiner Sicht jedenfalls ist das eigentlich zentrale Thema.
Aber dann dreht sich die Debatte doch immer noch um dieses Renteneintrittsalter, das wir gerade haben. Also die 67 Jahre und was passiert, wenn ich dann früher in Rente gehe, beziehungsweise was ich dann eben dafür bereit bin zu zahlen oder wie sehr das subventioniert wird oder nicht. Nun ist es ja aber eigentlich so, dass die Lebenserwartung, also ich habe das mal nachgeschaut, 1980 bei Jungen lag sie bei 70 Jahren, heute sind es 78, für neugeborene Mädchen waren es damals 77 Jahre, heute sind es 83 und die Rentenbezugsdauer ist damit im Schnitt um die 8 Jahre länger, als sie noch vor einigen Jahrzehnten war. Das heißt, da sind die Ökonomen sich ja auch weitestgehend einig, das Renteneintrittsalter müsste eigentlich an diese neue Lebenserwartung angepasst werden. Was wäre denn aktuell da das richtige Eintrittsalter, beziehungsweise, wenn ich jetzt auf deine Ausführungen eingehe, der richtige Ankerpunkt, woran man sich dann individuell orientiert?
Im Grunde genommen ist es eine Frage, die nur jeder für sich selber klären kann. Es ist klar, dass die Dinge zusammenhängen mit, wie hoch sollen die Beiträge zur Rentenversicherung sein? Wie hoch soll der Lebensstandard im Alter sein, wenn ich nicht mehr arbeite und Rente beziehe? Und wie lange soll ich Rente beziehen? Und diese Dinge, die, ja, da ist halt, die sind wie so kommunizierende Röhren. Ja, ich kann nicht alle drei Sachen unabhängig voneinander einstellen. Und es ist schwierig zu sagen, aus meiner persönlichen Präferenz sollten, oder ich halte es für absurd zu sagen, aus meiner persönlichen Präferenz heraus sollten alle anderen genauso denken wie ich und der Meinung sein, mit 69 in Rente gehen ist richtig, weil ich gerne mit 69 in Rente gehen würde und dafür dann aber einen hohen Lebensstandard, wenn ich aufgehört habe zu arbeiten, haben. Und dann bin ich auch bereit, hohe Beiträge zu zahlen vorweg. Vielleicht sagt jemand anders, nö. Für mich ist völlig in Ordnung, sozusagen in Armut zu leben, wenn alt, aber dafür lange Zeit nicht arbeiten zu gehen. Oder umgekehrt, ich will beides haben, aber dafür bin ich bereit, 50% meines Einkommens sozusagen in die Rente hineinzusparen. All das kann das System, so wie es ist, nicht abfangen. Ich finde die Diskussion halt schwierig, zu sagen, nee, das muss 67, das muss 69 sein. Ich glaube, man muss eher zu einer größeren Flexibilität kommen. Die Sätze, die Beitragssätze sind sozusagen ein Fixum. Aber dann wie viel, die Frage ist, wie viel versus wie lange? Ich glaube, da würde man ein bisschen Sprengstoff aus der Diskussion nehmen.
Man kann ja zwei Diskussionen unterscheiden. Ne? Das eine ist die Frage, die du gerade diskutierst, wie stark soll man eigentlich das System normieren und bestimmte Lebensläufe normieren und bestimmte Parameter besonders hervorheben, also das Renteneintrittsalter. Ne? Das ist ja so ein Begriff, der die Diskussion prägt. Man sieht auch in der Forschung, dass tatsächlich dieses sogenannte gesetzliche Renteneintrittsalter, also das Alter, wo man abschlagsfrei in Rente gehen kann, dass viele auch ihre Lebensplanung danach ausrichten, wie jetzt in diesem System das gesetzliche Renteneintrittsalter gewählt wird. Und der Christians Punkt, nehme ich jetzt so wahr, dass wir diese starke Normierung, dass es keine gute Gründe dafür gibt und man sich überlegen sollte, das sehr viel stärker zu flexibilisieren. Das sehe ich eigentlich genauso. Die andere Frage ist, wenn man jetzt das normierte System hat, und ich habe auch den Eindruck, dass wir das ein Stück weit behalten werden, die politische Diskussion sieht danach aus, dann ist die Frage, wie kann man dieses normierte System irgendwie so machen, dass es dass es einigermaßen in seiner Finanzierungsstruktur passt. Und das ist natürlich so, dass das in eine immer stärkere Schieflage gerät, aufgrund der Entwicklungen, die du beschrieben hast, Caroline. Ja, also die Lebenserwartung steigt und die Arbeitszeit steigt nicht im gleichen Maß. Christian und ich sind ja im wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums. Wir hatten ein Gutachten, in dem ein Vorschlag diskutiert wurde. Das war, dass man das Verhältnis von Lebensarbeitszeit und Arbeitszeit, die man Renten bezieht, versucht konstant zu halten in einer älter werdenden Bevölkerung. Also das hieß dann praktisch, wenn ich ein Jahr länger lebe, dann muss ich, glaube ich, das war so ein Verhältnis 2:3, dann muss ich 2/3 von dem Jahr arbeiten und 1/3 von dem Jahr bin ich dann Rentner. Und das war extrem kontrovers. Also das kam raus, das hat viel Aufmerksamkeit gekriegt. Wir waren sogar in der Bild-Zeitung mit einem großen Foto des gesamten Beirats und sofort hat sich der damalige Minister davon distanziert. Das war noch Altmaier. Es ging unisono durch die politische Landschaft. Also das ist, glaube ich, für diejenigen, die im politischen Wettbewerb stehen, ein extrem unangenehmes Thema. Ja, die haben das Gefühl, da gibt's nichts zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, auch die zentrale Erklärung für die Frage, warum dass der Reformpfad irgendwie kein so kontinuierlicher ist, sondern man schiebt das Thema weg und dann gibt's irgendwie ein böses Erwachen und dann muss man drastische Reformschritte gehen. Weil es ist klar, dass dieses System nicht funktioniert. Wenn man jetzt diese Haltelinien zementiert, so wie SPD und auch CDU das wollen, und wenn wir unterstellen, wir kriegen eine große Koalition, dann kann man sich vorstellen, die einigen sich auf die Haltelinien, dann wird der Anteil der Mittel des Bundeshaushalts, der als Zuschuss in die Rentenversicherung geht, der wird Mitte der 2040er Jahre so hoch sein, dass man das absehbar ist, dass man das nicht durchhalten kann.
Ich glaube, weitestgehend ist das Kind im Brunnen im Sinne von, jetzt kommt halt die Phase, wo die Babyboomer alle in Rente gehen und die hohen Auszahlungen passieren. Die langfristige Geschichte, die kann man jederzeit angehen. Aber wir haben ja sozusagen zwei Probleme. Wir haben einerseits demografische Wellen mit starken und schwachen Kohorten. Und dann haben wir zusätzlich die Verlängerung der Lebenserwartung. Die Verlängerung der Lebenserwartung ist ein sehr langsam laufender Prozess. Den kann ich sozusagen jederzeit dran. Diese Kohortengeschichte, die ist jetzt aktuell und wird es die nächsten 10, 15 Jahre sein. Und daraus entsteht ein Ausgaben-Einnahmen-Mismatch über die Alterung hinaus. Und das ist jetzt ein aktuelles Problem.
Wir haben bereits in einer ausführlichen Folge über deinen Vorschlag gesprochen, ein Vermögen für alle einzuführen und auch über die Diskussion um die Aktienrente, die es ja auch in der laufenden Legislaturperiode gab. Wen das interessiert, der kann auch gerne da nochmal reinhören. Das ist Folge Nummer 36. Wir könnten natürlich auch noch lange weiter diskutieren, aber die Zeit läuft so langsam ab. Deswegen würde ich ganz gerne nochmal den Bogen spannen und eine Art Fazit ziehen. Ihr habt es ja am Einstieg schon ein bisschen vorweggenommen, dass sehr viele Vorschläge aus den Wahlprogrammen eigentlich nicht realistisch umzusetzen sind. Jetzt haben wir in den letzten Minuten eher darüber gesprochen, was im Wahlprogramm fehlt. Aber gerade in Teil 1 unseres Gesprächs, wer da noch nicht reingehört hat, gerne nachholen, haben wir über die Steuererleichterungen gesprochen, die Schuldenbremse, die viele trotzdem beibehalten wollen etc. Wenn wir jetzt irgendwie diese Diskussion nochmal Revue passieren lassen, gibt es Maßnahmen oder Reformen, die aus eurer Sicht wahrscheinlich sind, die kommen können? Oder ist eigentlich alles, das wir diskutiert haben, so ein bisschen nichtig und es wird ein jahrelanges Weiter-so geben?
Also meine Erwartung ist, dass es Koalitionsverhandlungen geben wird und dass man vermutlich, Christian hat das ja eben auch erwähnt, wir sind sozusagen Wachstumsschlusslicht in Europa, wir haben Konsolidierungsprobleme, die auch daher resultieren, dass wir nicht genug Wachstum haben. Und ich erwarte, dass wir nach der Bundestagswahl Koalitionsverhandlungen haben, die ein bisschen an die 2000er erinnern werden. Also das heißt, es wird um Ineffizienzen im System gehen, es wird um Wachstumsimpulse geben. Es wird angebotsorientierte Politik geben als zentrale Themen der Diskussion und alles, was wir jetzt hier diskutieren, wird dann, glaube ich, in den Hintergrund treten. Das ist meine Erwartung.
Das sehe ich auch so.
Ich bin gespannt, was wir in einem Jahr für eine Bilanz ziehen und danke euch an dieser Stelle für eure Einschätzungen und das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.